Liebe Schwestern und Brüder, ich freue mich, dass wir uns an diesem Morgen versammeln können, um auf eine Botschaft zu hören, die uns Gott schenkt. Wir wollen in besonderer Weise nachdenken über die Frage, woher wir kommen, wohin wir gehen und wozu wir leben. Das sind Grundfragen, die uns in besonderer Weise bewegen. Und das tun wir schon von Kindheit an, dass wir diese Fragen haben. An einem Abend brachte der Vater seinen dreijährigen Jungen zu Bett und er wollte mit ihm das Abendgebet sprechen. Aber in dem Augenblick hat der kleine Junge noch eine Frage und sagt, du Papa, du musst mir vorher noch eine Frage beantworten. Sag doch mal, woher kommen die Menschen? Der Vater macht es kurz und sagt, ja, weißt du, Gott hat die Menschen aus Staub gemacht. Aha, sagt er, aus Staub gemacht. Nun lass uns beten, die Zeit drängt. Und dann sagt der kleine Junge, du Papa, ich habe noch eine Frage. Sag mal, wohin gehen die Menschen, wenn sie sterben? Und der Vater ist wieder kurz und knapp und er sagt, ja weißt du, sie werden wieder zu Staub. In dem Augenblick fasst der kleine Junge mit der Hand unter das Bett, holt eine Handvoll Staub hoch und sagt, du Papa, da ist einer. Ich weiß nur nicht, ob er gerade kommt oder ob er schon wieder geht. Wir sehen, er hat über grundlegende Fragen nachgedacht. Und das tun wir alle. Wir haben diese grundlegenden Fragen, die wir mitschleppen durch unser ganzes Leben. Und wir suchen eine Antwort darauf. Auch die Naturwissenschaftler versuchen, sich mit dieser Frage zu beschäftigen, um eine Antwort darauf zu finden. In den meisten Fällen tun sie es leider aus der Sicht einer bestimmten philosophischen Denkrichtung. Und das ist die Evolutionslehre. Der Nobelpreisträger Jacques Monod schreibt ein Buch mit dem Titel Zufall und Notwendigkeit. Und darin sagt er, der Zufall und nichts weiter als der Zufall hat alles hervorgebracht. Aber das ist heute keine Lösung mehr. Wir können keinen Prozess nachvollziehen in keinem Laboratorium, wo durch Zufall irgendein Konzept entstehen kann. Aber unsere Schöpfung ist voller Konzepte. Es ist also nur eine Idee und keine Lösung dieser Frage. Der englische Biochemiker Ernest Cahen fasste seine Überlegungen wie folgt zusammen. Er sagte, es ist absurd und absolut unsinnig zu glauben, dass eine lebendige Zelle von selbst entsteht. Aber dennoch glaube ich es, denn ich kann es mir nicht anders vorstellen. Er geht auf keine andere Idee ein. Er bleibt dabei. Das muss von alleine entstanden sein, auch wenn es absolut unvorstellbar ist. Wenn wir alle Bemühungen der Wissenschaft zusammennehmen, müssen wir feststellen, dass die Naturwissenschaft diese Antwort nicht geben kann, woher das Leben kommt, woher die Welt kommt. Die Naturwissenschaften können nur messen, sie können die Dinge dieser Welt erforschen, so wie sie sind, aber sie können nichts sagen über die Herkunft des Lebens, über die Herkunft dieser Welt. Da würde die Aussagefähigkeit der Naturwissenschaft überspannt sein. Das geht gar nicht. Wir kommen an Denkgrenzen, die wir nicht überschreiten können. Wir wollen nachdenken, vielleicht kann die Philosophie uns eine Antwort geben. Der bekannte Philosoph Schopenhauer hat seine Überlegungen wie folgt zusammengefasst. Er sagte, wenn wir die Frage haben, woher das Leben kommt, dann müssen wir das Wort Leben rückwärts lesen. L-E-B-E-N, rückwärts gelesen, N-E-B-E-L. Das Leben kommt aus dem Nebel, sagt er. Und damit wollte er ausdrücken, wir wissen es nicht. Wir haben keine Antwort darauf. Und der bekannte Karlsruher Philosoph Hans Lenk hat sein Arbeitsgebiet wie folgt charakterisiert. Er sagt, wir Philosophen können Fragen stellen, wir können Probleme aufwerfen. aber wir können keine Lösung anbieten. Das gehört nicht zum Bereich unserer Wissenschaft. Wenn wir die Frage beantwortet haben wollen, woher das Leben kommt, woher die Welt kommt, dann müssen wir zu dem Fachmann des Lebens gehen. Zu dem, der darüber Bescheid weiß, ja mehr noch, zu dem, der es gemacht hat. Nur er und kein anderer kann uns die verbindliche Antwort darauf geben. Und darum wollen wir jetzt auf sein Wort hören, auf seine Botschaft, auf seine Information, die er uns gegeben hat. Da dies eine grundlegende und äußerst wichtige Frage ist, hat er uns diese Frage gleich auf der ersten Seite seines Buches gegeben, die Bibel. Dort finden wir die Antwort. Ich lese den Text aus 1. Mose 1. Da heißt es: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Und Gott sprach: Es werde Licht, und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Und Gott sprach: Es werde eine Feste zwischen den Wassern, die da scheide zwischen den Wassern. Da machte Gott die Feste und schied das Wasser unter der Feste von dem Wasser über der Feste, und es geschah so. Und Gott nannte die Feste Himmel, da ward aus Abend und Morgen der zweite Tag. Und Gott sprach: Es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an besondere Orte, dass man das Trockene sehe. Und es geschah so. Und Gott nannte das Trockene Erde, und die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach: Es lasse die Erde aufgehen, Gras und Kraut, das Samen bringe, und fruchtbare Bäume auf Erden, die an jeder nach seiner Art Früchte tragen, in denen ihr Same ist. Und es geschah so. Und die Erde ließ aufgehen, Gras und Kraut, das Samen bringt, an jedes nach seiner Art, und Bäume, die da Früchte tragen, in denen ihr Same ist, ein jedes nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Da ward aus Abend und Morgen der dritte Tag. Und Gott sprach: Es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da scheiden, Tag und Nacht, und geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre. Und seien Lichter an der Feste des Himmels, dass sie scheinen auf die Erde. Und es geschah so. Und Gott machte zwei große Lichter, ein großes Licht, das den Tag regiere, und ein kleines Licht, das die Nacht regiere, dazu auch die Sterne. Und Gott setzte sie an die Feste des Himmels, dass die scheinen auf die Erde. Und den Tag und die Nacht regierten und schieden Licht und Finsternis. Und Gott sah, dass es gut war. Da ward aus Abend und Morgen der vierte Tag. Und Gott sprach: Es wimmle das Wasser von lebendigem Getier, und Vögel sollen fliegen auf Erden unter der Feste des Himmels. Und Gott schuf große Walfische und alles Getier, das da lebt und webt, davon das Wasser wimmelt, ein jedes nach seiner Art. Und alle gefiederten Vögel, einen jeden nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott segnete sie und sprach: Seid fruchtbar und mehret euch und erfüllet das Wasser im Meer, Vögel sollen sich mehren auf Erden. Da ward aus Abend und Morgen der fünfte Tag. Und Gott sprach: Die Erde bringe hervor lebendiges Getier, ein jedes nach seiner Art, Vieh, Gewürm und Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art. Und es geschah so. Und Gott machte die Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art, und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das da auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn. Und schuf sie als Mann und Weib. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Da ward aus Abend und Morgen der sechste Tag. Hier haben wir die Botschaft Gottes. Das ist das, was er uns durch seine Offenbarung gegeben hat. Wenn wir heute einmal am 20. Jahrhundert uns ansehen, wie man mit der Bibel umgeht, dann kommen viele Leute zu dem Ergebnis, dass man diesem Wort, gerade dort aus 1. Mose Kapitel 1, dass man diesem Wort nicht mehr vertrauen kann. So meinen jedenfalls viele unserer Zeitgenossen. Aber ist das wirklich so? Ein Freund von mir war im Krankenhaus und er hatte seine Bibel dort mitgenommen. Und die lag dort auf dem Nachttischschränkchen. Und dann kommt der Arzt zur Visite und er sieht dort die Bibel liegen. Und er sagt: Was haben Sie denn da für ein Buch? Er sagt: Die Bibel. Naja, Sie glauben doch wohl nicht, dass das, was in diesem Wort dort steht, in diesem Buch steht, dass das wahr ist. Na doch, sagt mein Freund, warum nicht? Naja, sagt er, wissen Sie, das kann ich Ihnen als Arzt genau erklären. Gucken Sie mal, in Ihrem Buch steht doch geschrieben, dass Gott aus der Rippe des Mannes die Frau gemacht hat. Ja, sagt er, das stimmt. Ja, aber wenn das so ist, das kann ich Ihnen als Mediziner erklären, dann muss doch der Mann eine Rippe weniger haben als die Frau. Aber als Arzt kann ich Ihnen das genau erklären, Mann und Frau haben gleich viele Rippen. Also, Ihr Buch ist falsch. Mein Freund sagt: Herr Doktor, die Sache haben Sie noch nicht zu Ende gedacht. Das müssten Sie als Mediziner doch genau wissen. Stellen Sie sich vor, Sie haben hier im Krankenhaus einen Mann und ihm wird ein Bein amputiert. Und Sie schicken den Mann dann geheilt nach Hause und stellen Sie sich vor, der Mann zeugt einen Sohn. Wie viele Beine wird der Sohn haben? Da wurde dem Arzt klar, der Mann steht fest. Der lässt sich nicht einfach umkriegen. Und er musste zugeben, dass er doch nicht recht hatte. Es kam zu einem langen Gespräch in der Nacht. Und er öffnete sich für die Botschaft der Bibel. Er wurde nachdenklich. Er hatte falsch programmiert mit seinem Leben, dass man diesem Wort nicht vertrauen kann. So ist das. Wir müssen uns auch zu dem Wort der Bibel stellen. Darum müssen wir darüber nachdenken. Und wir haben auch nichts aufzugeben von dem Wort, das uns Gott geschenkt hat. Der bekannte englische Erweckungsprediger hat uns das einmal deutlich gemacht an einer Geschichte, die uns das in bildhafter Weise erklären kann. Und er sagt darin: Wir fahren mit einem Karren über die Steppen Russlands. Die Pferde werden wütend angetrieben, aber die Wölfe sind dicht hinter uns. Da sind sie. Könnt ihr nicht ihre feurigen Augen sehen? Die Gefahr ist dringend. Was müssen wir tun? Es wird vorgeschlagen, dass wir ein oder zwei Kinder hinauswerfen. Bis sie das Baby gefressen haben, werden wir einen kleinen Vorsprung gewonnen haben. Aber sollten sie uns wieder einholen, was dann? Nun, tapferer Mann, wirf deine Frau hinaus. In der Bibel steht doch in Hiob 2, Vers 4, alles, was ein Mann hat, lässt er für sein Leben. Mit dieser Geschichte will uns Spurgeon deutlich machen, wenn wir etwas aufgeben von der Bibel, bleibt nichts mehr übrig. Die Wölfe werden alles fressen. Wölfe gibt es in unserer Zeit genug. die die Bibel fressen, sodass nichts mehr übrig bleibt. Aber wir haben gar keinen Grund, irgendeinen Satz der Bibel hinauszuwerfen. Wenn wir damit anfangen, bleibt nichts mehr übrig. Wir stehen fest auf diesem Wort, es ist von dem lebendigen Gott. Es ist von ihm autorisiert. Und so wollen wir darüber nachdenken, was er uns im Einzelnen hier sagt. An einigen Punkten möchte ich einmal auf diesen Schöpfungsbericht eingehen. Erster Gedanke, Gott war am Anfang der Schöpfung da. Es ist bemerkenswert, auch wissenschaftlich interessant, die Bibel fängt nicht mit einem Gottesbeweis an. So würden wir das rein menschlich vielleicht tun. Dass wir zunächst einmal beweisen würden, dass Gott da ist. Das tut die Bibel nicht. Die Bibel rammt einen Pfahl ein und sagt, am Anfang war Gott da. Punkt. Und er schuf. So geht das mit der Bibel los. Im Laufe der Zeit hat dieser Gott sich dann offenbart. Viele Menschen, wie Mose, Abraham, Isaak, David, Salomo, Tausende von Menschen haben eine Begegnung mit Gott gehabt und sie konnten bezeugen, wir haben diesen Gott kennengelernt. Es ist also nicht bei diesem Satz geblieben, sondern die Menschen haben ihn kennengelernt. Und im Neuen Testament lesen wir von der Wolke der Zeugen. Tausende von Menschen, ja Millionen sind es inzwischen, aber Millionen, die dem Wort gefolgt sind, die dem Wort geglaubt haben, die ihr Leben darauf gesetzt haben und die daran auch damit auch gestorben sind und selig geworden sind. Eine ungeheure Kraft liegt in diesem Wort. Dieser Gott ist von Anfang an da. Und wir haben gelesen, Gott hat hier handelnd eingegriffen, er hat geschaffen. Und wir sehen an den Texten, er schafft nicht alleine. Der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Nun, der schwebte dort nicht nur, weil er Langeweile hatte, sondern er schwebte und schuf. Er war am Schöpfungsprozess beteiligt. Und wenn wir weiterlesen im Neuen Testament, im Johannesevangelium, dann wird uns deutlich, dass in ganz entscheidendem Maße an diesem Schöpfungsprozess der Sohn Gottes, Jesus Christus, beteiligt ist. An diesem Werk der Schöpfung. Das wird alles nicht gleich auf der ersten Seite der Bibel offenbart. Wir müssen die Bibel zu Ende lesen und dann haben wir alle Informationen, die Gott uns sagt. Ein feststehender Glaubenssatz, am Anfang war Gott da. Wer sich zu Gott nahen will, sagt die Bibel, muss glauben, dass er existiert. Die Bibel setzt sich auch auseinander mit solchen Leuten, die sagen, es ist kein Gott. Und da lesen wir im Psalm 14, Vers 1, die Toren sprechen in ihrem Herzen, es ist kein Gott. Damals in der Sowjetunion, als man die ersten Sputniks um die Erde schickte und dann die ersten Raumkapseln, hat man große Plakate angefertigt mit Bildern von diesen Kosmonauten und drunter stand geschrieben, Boga Njet. Es gibt keinen Gott. Das war die Lehre, die man verbreitete. Ich habe bisher kein anderes Land auf dieser Welt kennengelernt, in dem so viele Menschen zu Jesus finden, wie in diesem Land, wo der Atheismus proklamiert wurde, wo allen eingetrichtert wurde, es gibt keinen Gott. Wir waren in Kasachstan gewesen und dort war ein Professor für Atheismus. Er hat jahrelang den Atheismus gelehrt. Es gibt keinen Gott. Das war das, was er in jeder Vorlesung den Studenten gesagt hat. Es liegt 4 Jahre zurück, da waren wir dort in Kasachstan und hatten dort eine Vorlesung bekommen und wir durften dort alles sagen, was wir wollten. Am Ende hatte ich die Freiheit, einfach die Leute zu rufen. Wer möchte diesen Jesus kennenlernen? Wer möchte ihn heute annehmen? Bitte mal Hand hoch. Und da ging eine ganze Reihe von Händen hoch. Und darunter war auch dieser Professor für Atheistik. Er hat sich während dieser Vorlesung zu Jesus bekehrt. 2 Jahre später waren wir wieder da und waren im selben Hörsaal. Und da hat dieser Professor für Atheistik die Vorlesung eingeleitet. Und er sagte, vor genau 2 Jahren war er in diesem Hörsaal und da erging der Ruf, sich für Jesus zu entscheiden. Er sagt, er wusste nicht, wie ihm geschah. Er stand auf damals und hat die Hand gehoben. Und er sagte, er ist darin treu geblieben. Er ist heute bei Jesus und ist dankbar dafür. In seinen Vorlesungen wird nichts mehr davon gesagt, dass es keinen Gott gibt. Er sagt genau das Gegenteil. Er verwendet dieses Buch und die anderen Religionen als Material für die Vorlesung, weil es das in Russisch gibt. Und erklärt den Leuten, wie man zu Gott finden kann. Durchbruch vom Atheismus zum Jünger Jesu. Das ist die Kraft, die im Worte Gottes liegt. Und das ist, wenn Gott wirkt, dass er Menschenherzen umprogrammiert. Es spielt gar keine Rolle, woher wir kommen. Das gilt auch für uns heute Morgen. Wir könnten die dicksten Atheisten sein, das macht gar nichts. Gott liebt jeden trotzdem und möchte ihn gewinnen. So wie diesen Professor für Atheistik. Das kann Gott tun. Wenn Gott ein ganzes Universum schaffen kann, dann kann er auch Menschenherzen verändern und wandeln, was wir selber niemals können. Das kann er. Einer der größten und bekanntesten Physiker aller Zeiten ist Isaac Newton. Er hat viele grundlegende Gesetze der Physik entdeckt, nach denen heute noch in der Physik gearbeitet wird. Aber dieser Mann, der so viel über Physik geschrieben hat, hat mehr geschrieben über Jesus Christus und den Glauben an den lebendigen Gott. Und er hatte einen Freund, einen Wissenschaftler, der war Atheist, der glaubte nicht an Gott. Da hat er gedacht, wie kann ich diesen Mann doch nur auch für Gott gewinnen? Und er hatte gute Ideen. Ich finde immer gut, wenn Leute gute Ideen haben. Und er hatte sich etwas überlegt, wie man diesen Mann ansprechen kann. Es war damals die Zeit, als man sich beschäftigte mit den Planeten und wie die Planeten sich um die Sonne bewegen, hatte die Gesetzmäßigkeiten der Garde erst vor kurzem herausgefunden. Und so ließ er ein Modell dieses Sonnensystems anfertigen. Da war ein Uhrwerk eingebaut, es war eine vergoldete Kugel in der Mitte, das sollte die Sonne sein, und dann bewegten sich die Planeten um die Sonne herum. Er stellte dieses Modell in sein Laboratorium und dann holte er seinen atheistischen Freund und zeigte ihm das. Dann stellte er das an und das drehte sich und bewegte sich in den richtigen Proportionen. Dieser Atheist staunte darüber und sagte, ist ja ein wunderbares Modell, wer hat das gemacht? Nenne mir den Mechaniker, ich habe sofort einen Auftrag für ihn. Da sagte Newton, was heißt hier Mechaniker? Ich kam heute Morgen ins Labor und dann stand das hier. Dann war das einfach da. Das hat niemand gemacht. Und da merkte er, was Newton ihm damit für eine Lehre erteilen wollte. Du kannst nicht glauben, dass dieses kleine, jämmerliche Modell von allein entstanden ist. Aber dieses riesige Universum und wie das alles läuft, da glaubst du, das ist alles so von alleine gekommen. Und dann wurde ihm deutlich daran, dass er auf eine falsche Spur sich befindet. Es ist gut, wenn wir durch Nachdenken zu Gott kommen und dann das Wort zu uns reden lassen. Zweiter Gedanke, Gott schafft aus dem Nichts. Kein Chemiker ist in der Lage, auch nur 1 Gramm Wasserstoff herzustellen. Niemand kann Materie erstellen. Auch die Künstler, die schöne Werke schaffen, brauchen ein Ausgangsmaterial. Als ich heute Morgen in diesen Gottesdienstraum hineinkam, habe ich dieses wunderbare Kreuz gesehen, in einem Baumstamm, so ausgemeißelt. Aber auch der Künstler, der diese Idee hatte, brauchte ein Ausgangsmaterial. Er brauchte diese Scheibe von dem Baumstamm, den er dann bearbeitet hat. Er braucht ein Ausgangsmaterial. Der Schöpfer dieser Welt braucht nichts. Der braucht keine Materie, kein Ausgangsmaterial. Er schafft durch sein Wort. Er spricht und dann geschieht es. Im Schöpfungsbericht haben wir immer wieder gelesen, es werde und es ward. Er sprach und es geschah also. Paulus sagt, er rief das Nichtseiende, wie wenn es da wäre. Das ist die Methode Gottes. Ist gar nichts da. Und dann ruft er das und dann ist das da. Das ist Schöpfungsmacht. Das ist Handeln Gottes. Wie können wir das erfahren? Wie können wir das begreifen? Und auch darauf gibt uns die Bibel eine klare, eine eindeutige Antwort. Durch Wissen, durch Experiment. Wodurch? Die Bibel sagt, durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort gemacht ist, sodass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Durch den Glauben. Das ist die Methode, wie wir das erfassen können. Durch Vertrauen zu Gott. Und dann wird uns das offenbar. Dritter Gedanke, Gott schafft spontan. Überall erfahren wir heute von den Millionen und Milliarden Jahren, in denen Gott oder wer auch immer oder der Zufall, was man alles auch heute sagt, all das, was wir sehen, entstanden ist. Dergleichen habe ich nicht einen einzigen Satz in der Bibel gefunden. Völlig anders. Das müssen wir lernen, dass die Bibel uns grundlegend andere Gedanken nennt als die, die wir sonst vorgesetzt bekommen. Die Bibel sagt uns die Wahrheit. Die Bibel zeigt uns, wie die Wirklichkeit ist. Und so auch hier zur Schöpfung. Gott sprach und es geschah also. Ich habe nicht den Eindruck, dass da Millionen Jahre vergangen sind. Gott hat gesprochen, dann sah er das sofort. Oder im Psalm 33, Vers 9 erfahren wir etwas von dieser Methode Gottes. Denn er sprach und es war so, er gebot und es stand da. Er gebot. Dann war es da, konnte das gleich sehen. Das ist die Methode Gottes. Das müssen wir lernen. Dieser Gedanke kommt uns völlig ab, wenn wir nur Fernsehen und alle möglichen Zeitschriften sehen und dort hören. Wir brauchen darum die tägliche Lektüre des Wortes Gottes, dass unsere Gedanken ausgerichtet werden auf den Schöpfer selbst. Auch im Neuen Testament können wir etwas lernen von der Methodik Gottes, wie er schafft. Der Jesus ist ja der Schöpfer, haben wir ja gesagt. Und als er auf dieser Erde war, hat er sich auch als Schöpfer betätigt. Auf der Hochzeit zu Kana machte er aus Wasser Wein. Das geschah in Sekunden. Und er hat das prüfen lassen. Der Speisemeister war der Erste, der das getestet hat. Und er sagte, vorzüglich. Da ist keine Zeit vergangen, da verging nicht ein Jahrgang, bis der Wein geerntet wurde, gekeltert wurde und alles, was dazwischen liegt. Und dann war der Wein vorhanden. Es genügt das Wort des Schöpfers. Dann geschieht das. Oder denken wir an den Lazarus, der tot war und der schon in Verwesung übergegangen war. So sehr, dass man sagte, es stinkt hier schon alles. Und da ruft der Jesus ein Wort hinein, Lazarus, komm heraus. Wir müssen uns mal vorstellen, was da passiert in dieser Sekunde, wo er das sagt. Alle Moleküle, die schon zerfallen waren, die Eiweißstoffe, die sich aufgelöst hatten und die schon, wo die Moleküle schon längst irgendwo hingeschwirrt waren, die bekommen den augenblicklichen Befehl von dem Herrn Jesus, ihr geht wieder zurück an euren Platz, wo ihr wart. Das ist da geschehen, nicht mehr und nicht weniger. Das müssen wir dem Herrn zutrauen. Und dann war der Lazarus wieder fertig, der stank nicht mehr, der war ganz frisch und fertig, kerngesund und er lebte. Das Leben kam wieder hinein in diesen Mann. Das kann nur der Schöpfer. Das kann nur der, der Vollmacht hat. Und er musste nicht da noch 8 Tage oder 10 Tage oder 5 Monate im Grab liegen und dass er da irgendwie behandelt wurde. Das geschah augenblicklich. In dem Moment, wo das schöpferische Wort gesprochen wurde, da geschah das. Das ist die Methode Gottes. Gott braucht keine Zeit dafür. Wie ist das mit diesen 6 Tagen, von denen wir hier gehört haben in der Schöpfung? Können wir das glauben? In den Geboten Gottes verwendet Gott die Werke, die er gemacht hatte, zur Begründung, wie wir arbeiten und unseren Feiertag haben sollen. Und da heißt es in den Geboten in 2. Mose 20, Vers 11, denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und ruhte am 7. Tag. Also, in diesen 6 Tagen hat er alles gemacht, das gesamte Universum, die Sonne, die Sterne, das Meer, alles, alle Lebewesen, innerhalb von 6 Tagen. Und das wird genommen in den Geboten zur Begründung dafür, dass wir es auch so tun sollen. Es ist doch nicht vorstellbar, dass Gott ein falsches Beispiel wählt, Millionen von Jahren, um zu sagen, hier sind 6 Tage. Es ist dasselbe Wort, was wir dort in der Bibel finden. Und darum heißt es in den Geboten vom Sinai, 6 Tage sollst du arbeiten, aber am 7. Tage ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes, da sollst du kein Werk tun, denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und ruhte am 7. Tage. Also genau so war es. In 6 Tagen hat er geschaffen. Wir hatten vor einiger Zeit eine Podiumsdiskussion in Bremen und da ging es um die Frage Schöpfung. War ein heißes Thema. Und auf dem Podium saß ein katholischer Pfarrer, ein evangelischer Pfarrer, ein Paläontologe, ein Geologe und da hatte man mich noch dazugeladen als Informatiker. Und plötzlich tauchte die Frage auf, ja, wie war das eigentlich mit der Schöpfung? Wie lange hat das gedauert? Und dann sagte der Paläontologe, der sich mit Fossilien beschäftigt, ja, wir nehmen an, dass das also Millionen von Jahren gedauert hat, bis das so entstanden ist. Und dann sagte der Moderator zu dem Pfarrer, was meinen Sie, was sagen Sie dazu? Können Sie das akzeptieren? Und er ging sofort ins Wort und sagte, ja natürlich, kein Problem, das integrieren wir alles in unsere Theologie, schaffen wir alles. Und dann kam der evangelische Pfarrer dran und er sagte, jawohl, auch ich stimme dem zu, das kriegen wir schon irgendwie gelöst. Wir müssen das alles so von der Bibel nicht so genau nehmen, das ist alles zusammenzubringen. Und zum Schluss sagte man, was meinen Sie denn als Informatiker dazu? Ich sagte, für mich ist entscheidend die Informationsquelle als Informatiker. Und so viel ich weiß, gibt es zu dieser Frage keine andere Informationsquelle als nur die Bibel. Eine andere gibt es nicht. In der Bibel aber steht geschrieben, dass Gott in 6 Tagen alles gemacht hat. Ich glaube dem Wort. Punkt. Es gab keine Rückfrage. Alle hatten keine Informationsquelle. Und so blieb es bei dieser Informationsquelle. Und das ist die Tatsache. Niemand hat eine Informationsquelle dafür, wie lange das gedauert hat, als nur diese, die uns Gott selbst gegeben hat. Und dem wollen wir glauben. 4. Gedanke, Gott sprach, es werde Licht. In 2. Korinther 4, Vers 6 steht geschrieben, mache dich auf, werde Licht, dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf. Entschuldigung, das ist Jesaja 60, Vers 1. Das ist ein Bezug zur Schöpfung. Gott selbst bringt sein Licht hinein in die Schöpfung. Bruder Helmer hat uns vorhin gezeigt, seinen Fingerabdruck, die Einmaligkeit seines Fingerabdrucks, unverwechselbar. Wir könnten alle Menschen dieser Erde, das sind so fast 6 Milliarden bald, durchgehen und nichts wäre gleich dem, was der Bruder Helmer hat an seinem rechten Daumen. Einmaligkeit. Und das ist das Prinzip der Schöpfung Gottes. Einmaligkeit. Unwiederholbar. Von keinem nachahmbar. Gott hat wirklich seinen Fingerabdruck hinterlassen in den Werken seiner Schöpfung. Im Psalm 8, Vers 4 heißt es, wenn ich sehe die Himmel deiner Fingerwerk. Oder in Psalm 19, wie wir es vorhin gehört haben, die Himmel erzählen die Ehre Gottes. Dieses Universum hat eine einzige Aufgabe. Die Größe des Universums, die Vielzahl der Sterne und alles, was wir daran entdecken, hat ein einziges Ziel, uns Menschen zu zeigen, wie groß Gott ist. Da hat Gott seinen Fingerabdruck hinterlassen. um zu zeigen, wie groß er ist, was er vermag, was er kann, was er schafft. Das sollen wir daraus lernen. Je mehr Astronomie wir betreiben, umso mehr sollten wir erkennen, wie groß dieser Schöpfer ist. Aber nicht nur dort draußen im Universum erkennen wir die Größe Gottes, erkennen wir etwas von seinem Licht, auch wenn wir hier uns auf dieser Erde umschauen. Er hat 300.000 verschiedene Pflanzenarten gemacht und über 1 Million Tierarten. Und keines ist dem anderen gleich. Gott liebt die Vielfalt. Gott liebt die unterschiedlichsten Strukturen. Das sehen wir daran. Wenn wir uns einmal nur die Säugetiere ansehen, dann stellen wir fest, das größte Landsäugetier ist der Elefant und er wiegt 6,5 Tonnen. Und das kleinste Säugetier ist die Etrusker-Spitzmaus und die wiegt 1,5 Gramm. Und da ist alles dran, was zu einem Säugetier gehört. Wir könnten von diesen Mäusen 10 Stück in einen Briefumschlag reintun und mit einer ganz normalen Frankatur mit der Post verschicken. Die würden gut ankommen. Die müssen nur aufpassen bei der Post beim Abstempeln, dass unter der Briefmarke nicht gerade eine Maus sitzt. Aber so klein kann Gott bauen und auch so groß. Und das zeigt er uns, dass er alles konstruieren kann. Alles ist bei ihm möglich. Gott gibt seine Schönheit hinein in seine Schöpfung. Der Jesus sagte in Matthäus 6, Vers 28 und 29, schaut die Lilien auf dem Felde, ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht bekleidet gewesen ist wie der eine. Wie derselben eine. Hier hat Gott etwas getan, wo er uns zeigt, dass er die Schönheit liebt. Auch in dieser gefallenen Schöpfung finden wir das immer noch vor. In dieser durch Sünde zerstörten Schöpfung finden wir noch die Herrlichkeit Gottes. 5. Gedanke, Gottes Wort ist Weisheit. In Kolosser 2, Vers 3 finden wir diesen grundlegenden Satz, in Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. In Christus. In Christus, dem Schöpfer. Und hier erfahren wir etwas von dem Erfinderreichtum dieses Schöpfers, wenn wir uns die Werke der Schöpfer, der Schöpfung einmal ansehen. Überall auf der Erde wollte er, dass es Leben gibt. Wenn wir uns die Wüstengebiete ansehen auf dieser Erde, dann stellen wir fest, überall gibt es Leben. Walt Disney drehte einen Film mit dem treffenden Titel »Die Wüste lebt«. Und damit wollte er sagen, auch in der Wüste gibt es überall Leben. Angepasst an ganz extreme Situationen, aber es gibt dort das Leben, weil Gott das wollte. Als wir in Namibia waren, meine Frau und ich, da haben wir dort in der Wüste eine riesige Pflanze entdeckt. Und diese Pflanze hat einen Durchmesser von 1,50 Meter. Und man sagte uns dort, diese Pflanze hat einen besonderen Namen, Welwitschia mirabilis, also eine Wunderpflanze. Wissenschaftler aus aller Welt kommen dorthin, nur weil die Pflanze dort wächst, und untersuchen das Geheimnis dieser Pflanze, dass sie in der größten Dürre, bei der stärksten Sonneneinstrahlung nicht kaputt geht. Das ist eine Pflanze, die ist 1500 Jahre alt, nie kaputt gegangen, lebt in der Wüste, in sengender Sonne, wo kein Mensch überleben kann. Diese Pflanze schafft das. Wie geht das? Hier hat Gott seine Ideen hineingesteckt. Hier hat Gott nachgedacht und dann das Ganze realisiert. Diese Pflanze verschließt am Tage die Poren, sodass kein Wasser verdunstet wird. Und dann in der Nacht, wenn die Wärme aufgespeichert ist, dann findet die Photosynthese statt. Es ist alles organisiert und durchdacht, sodass diese Pflanze so alt werden kann. Gott liebt es, dass das Leben überall ist. Gehen wir in die Kältezone der Arktis, so finden wir auch dort überall Tiere. Dort hat Gott Fische gemacht, die dort leben können. Da gibt es den Eisfisch. Das ist der einzige Fisch, der keine roten Blutkörperchen hat. Die Wissenschaft weiß bis heute noch nicht, wie das funktioniert. Dieser Fisch hat ein Frostschutzmittel in seiner Blutbahn, sodass das Blut nicht einfrieren kann. Dieser Fisch kann leben, auch dort in der Kälte. Wenn man ihn fragen würde, frierst du? Würde sagen, pudelwohl fühle ich mich hier. Wunderbar. Der Schöpfer hat alles wunderbar kalkuliert und gemacht. Und nehmen wir eine Tauchkugel und würden in die tiefsten Tiefen des Meeres gehen, im Marianengraben 10.000 Meter tief und noch tiefer, wo kein Sonnenstrahl mehr hinkommt, wo absolute finstere Nacht ist. Auch dort hat Gott Fische hingesetzt, die dort leben und die sich pudelwohl fühlen. Und damit die Fische sich dennoch finden und sehen können, haben sie an ihren Körpern Girlanden. Rote, blaue, grüne Lichter. Ein jedes nach seiner Art, dass sie sich finden, sich erkennen und so weiter. Man hat einmal diese Lampen untersucht nach ingenieurmäßigen Aspekten und festgestellt, dass die Lampen, die Gott erfunden hat, einen Wirkungsgrad haben von 100%. Diese Lampen setzen die Energie, die zugeführt wird, vollkommen in Licht um. Die Lampen, die wir Menschen bauen, das sind Wärmeöfen. 90% der zugeführten Energie werden in Wärme umgesetzt. Wenn wir genug Lampen haben, brauchen wir keine Heizung mehr, weil das die Lampen tun. Nur 10% der zugeführten Energie wird in Licht umgesetzt. Wir Menschen kennen das Prinzip nicht. Gott schafft es. Er hat Lampen gebaut, die einen Wirkungsgrad haben von 100%. Das kann Gott tun. Gott liebt es, dass überall auf der Erde das Leben ist. Man hat einmal einen Quadratmeter Ackerboden untersucht und festgestellt, wie viele Lebewesen unter einem Quadratmeter Ackerboden vorhanden sind. Und die Zählung hat ergeben, 1 Billiarde Bakterien, bis zu 10 Milliarden Strahlenpilze, 23.000 Springschwänze, 800 Käfer und Käferlarven, 550 Tausendfüßler, 320 Ameisen, 240 Fliegenlarven, 230 Spinnen und mindestens 108 Regenwürmer. Alles unter einem Quadratmeter Ackerboden. Gott liebt es, dass das Leben überall ist. Man hat einmal einen Kubikmeter Meerwasser untersucht und gezählt, wie viele Lebewesen darin vorkommen, wenn man alles mitzählt an Mikroben, was alles dort vorhanden ist. Und das Ergebnis war, in einem Kubikmeter Meerwasser gibt es mehr Lebewesen, als es Menschen auf der ganzen Erde gibt. Das ist die Methode Gottes. Überall erschuf er das Leben. Die Fingerabdrücke Gottes sind überall zu finden. Wir müssen sie uns nur anschauen, wir müssen nur einmal darüber nachdenken. Gestern Morgen haben wir gesprochen über die Frage der Herkunft des Lebens aus der Sicht der Informatik. Und ich habe etwas gesagt zu den DNS-Molekülen. Diese Speichermethode Gottes, die er anwendet, um Informationen in den Lebewesen zu installieren, weiterzugeben und zu verarbeiten. Das geht mit Hilfe dieser DNS-Moleküle. Das sind die Träger der Information. Das interessierte mich einmal, wie dicht die Information dort gespeichert ist als Informatiker, weil wir ja in unseren Computern die Chips haben, wo wir heute schon sehr viel Information auf kleinem Raum speichern können. Aber das, was sich dort ergibt, in den DNS-Molekülen, ist meilenweit, ja Zehnerpotenzen weit entfernt in der Dichte von dem, was wir heute mit unseren modernen Computern können. Stellen wir uns einmal vor, wir hätten einen einzigen Stecknadelkopf von diesem Material, von diesem DNS-Material, wo der genetische Code abgebildet ist. Ein Stecknadelkopf. Und ich habe mal ausgerechnet, wie viele Taschenbücher man darin speichern könnte, wenn wir die Informationen nach der Methode dort speichern könnten. Wie hoch kann wohl der Stapel an Büchern sein, den wir unterkriegen, in dem Volumen eines Stecknadelkopfes? Will mal jemand schätzen? Wie hoch ist der Bücherstapel? Ja, machen Sie mal einen Zuruf. Ja, hier ist mal vorsichtig, das ist gut. Die Entfernung, ja bitte? 20 Meter wird gesagt, ja. Das ist schon ein ganz schöner Stapel, nicht? Wenn man das durchlesen soll, das schafft man nicht in einem Urlaub. Die Entfernung von der Erde bis zum Mond, das sind 384.000 Kilometer. Der Bücherstapel, den man speichern könnte in dem Volumen eines Stecknadelkopfes, wäre noch 500 Mal höher. Das ist die Methode Gottes, von uns Menschen unerreichbar. Dieser Schöpfer hat sich uns offenbart. Er hat sich nicht nur offenbart in seinem Wort, in den Fingerabdrücken seiner Schöpfung, sondern er ist hier gewesen, bei uns Menschen. Der Schöpfer Jesus Christus war in dieser Welt und durch ihn ist alles gemacht. Im Johannesevangelium heißt es, alle Dinge sind durch das Wort gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht. Und wenn wir weiterlesen im Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 16, da heißt es von dem Schöpfer, von diesem Jesus, es ist alles durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Zu ihm hin. Daraus können wir sehr schnell ableiten. Wenn wir ein Leben führen ohne den Herrn Jesus, dann gehen wir am Ziel vorbei. Wir sind das Ziel seiner Schöpfung. So sind wir angelegt. Wir Menschen sind so konstruiert, so angelegt, dass er unser Ziel ist. Dann ist unser Leben richtig geordnet, wenn wir zu ihm hingehen. Aber in dem Augenblick, wo wir ohne den Herrn Jesus leben, ohne den Schöpfer, ist unser Leben falsch programmiert. Dann enden wir in der Verlorenheit, sagt uns die Bibel. Wenn wir die Schöpfungsgeschichte lesen, dann merken wir, diese Schöpfungsgeschichte ist eine Geschichte der Liebe Gottes zu uns Menschen. Er hat alles wunderbar konstruiert und gestaltet, zum Zielpunkt hin, zum Menschen hin. Wir sind das Ziel seiner Schöpfung. So hat er alles gemacht. Erst als alles bereitet war, als alles fertig war, da schuf er den Menschen. Der Mensch ging weg von Gott und ging in die Finsternis, wo Tod und Krankheit und Not und Elend ist. Das ist unsere Situation heute. Aber dieser Jesus hat nicht aufgehört, uns zu rufen, dass wir unser Leben bei ihm festmachen, damit wir ein Ziel haben, damit wir wissen, wohin wir gehören. Das ist wichtig für uns, dass wir ans Ziel kommen. Da war eine Frau in Russland und die sagte zu einer unbekannten Passantin, Gott segne sie. Die kannten sich gar nicht. Da war die ganz erstaunt, aber diese Frau, die angesprochen worden war, sagte, welchen Gott meinen Sie? Eine gute Frage. Es gibt so viele Götter in dieser Welt. Welchen Gott meinen Sie? Und da sagte diese Frau, diesen Gott, von dem in diesem Buch geschrieben steht. Und sie zeigte ihr die Bibel. Da hat sie ihr die Bibel mitgegeben. Sie hat darin gelesen und sie fand den, den sie eigentlich suchte. Welchen Gott meinen Sie? Sie fand den Herrn Jesus. So kann das gehen. So durch eine ganz plötzliche Begegnung auf der Straße. Es ist auch gut, wenn wir uns etwas einfallen lassen, wie wir Menschen erreichen können. Und wenn es durch eine solche Sache ist, Gott segne Sie. Und darauf hören, was Menschen darauf antworten. Es gibt viele Wege, viele Mittel, wie Gott ruft. Aber Gott will nicht, dass wir verloren gehen. Als ich jetzt in Kirgisien war, hat man mir eine Geschichte erzählt, die sich wirklich so zugetragen hat und die hat mich sehr bewegt. Das hat sich abgespielt im ganz äußersten Ende Russlands, dort in der Kamtschatka. Und da war ein Förster und dieser Förster hatte eine gläubige Frau, aber er selbst glaubte nicht an Gott. Er war damit verloren für Gott, weil sein Leben an Jesus vorbeilebte. Aber Gott hatte für diesen Mann einen Weg, einen harten Weg, werden wir gleich sehen, um ihn zu finden. Er war unterwegs in den Wäldern und er erlebt plötzlich, wie vor ihm ein riesiger Bär auftaucht. Und dieser Bär greift ihn an und reißt mit seiner Tatze das ganze Gesicht ihm aus. So, dass die Nase nicht mehr zu sehen war, dass die Augen ausgerissen waren, das ganze Gesicht war abgerissen. In dem Augenblick schreit dieser Förster, was er noch nie gemacht hat in seinem Leben, Gott, hilf mir! Und er erlebte, wie in diesem Augenblick der Bär von ihm abließ und ihn in Ruhe ließ. Er konnte nichts mehr sehen. Und er blutete und er fiel von einer Ohnmacht in die andere, aber da er den Weg kannte nach Hause, hat er den Weg mit Mühe und Not geschafft bis nach Hause. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert und die Ärzte sagten, unmöglich, dass dieser Mann durchkommt. Der hat so viel Blutverlust erlitten und das ganze Gesicht ist abgeschabt. Es ist nur noch der Schädelknochen da. Wir haben keine Hoffnung. Ich will die Geschichte kurz machen. Dieser Mann ist durchgekommen. Er konnte geheilt werden, er lebt heute und er fand durch dieses Ereignis zu Jesus Christus. Er kam zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus, obwohl er nichts damit zu tun hatte, haben wollte. Das hat er grundlegend abgelehnt. Was können wir sagen zu diesem Ereignis? Dieser Mann, so können wir sagen, hat dieses Leben verloren. Er kann nichts mehr sehen. Aber er hat in diesem Leben die Ewigkeit gefunden, durch ein hartes Ereignis. Aber er fand zu Jesus. Und ich kann mir vorstellen, dass seine Frau viel für ihn gebetet hat. Herr, errette meinen Mann, dass der nicht verloren geht. Tue alles daran, um auch ihn zu gewinnen. Das Gebet hat Gott erhört. Wir müssen sagen, auf schwere Weise. Dieser Mann hat hinterher bezeugt. Er hat gesagt, ich wäre niemals zum Glauben gekommen, niemals, so wie ich geartet war. Aber Gott hat Gnade mit mir gehabt, dass ich die Ewigkeit gewonnen habe, dass ich in Ewigkeit nicht verloren gehe. Das hat er selbst gesagt. Durch dieses Ereignis ist er zum Glauben gekommen. Das muss nicht immer so hart sein. Das will Gott auch gar nicht. Gott will, dass wenn er uns ruft, wir einfach Ja sagen. Hier bin ich. Ich nehme das an. Ich bin vom Ziel her für dich gedacht. Ich sage Ja zu dir. Das ist die beste Methode, wenn wir auf die Botschaft des Wortes reagieren und die Antwort dann geben. Das will auch Gott heute, morgen unter uns tun. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Dass Gott uns rufen will durch sein Wort und dass wir die Antwort geben. Ich will es so machen, während wir gleich beten, will ich einfach die Gelegenheit geben, dass wir dort, wo wir sind, bezeugen können, ich möchte mich auch zu diesem Jesus Christus bekennen. Ich erkenne, er ist mein Ziel. Gott muss nicht so hart zu mir reden. Ich will es tun, indem er mich ruft durch sein Wort. Lass dich rufen heute Morgen. Vielleicht hat manch einer die Botschaft gehört in den vergangenen Tagen und das aufgeschoben. Heute, am letzten Tag dieser Veranstaltungsreihe, bekommst du die Chance, Ja zu sagen. Sage Ja zu Jesus und du wirst heute gerettet. Heute gehst du nach Hause mit ewigem Leben. Das ist das, was der Jesus dir schenken will. Im Hier, im Heute, im Jetzt. Darum geht es. Sage Ja, wenn er dich ruft. Während wir beten, werde ich diese Frage stellen. Wir haben lange gesessen, vielleicht stehen wir einmal auf und beten. Lieber Vater im Himmel, nimm du Dank, dass du uns rufst in deiner Güte, in deiner Liebe. Du möchtest nicht so hart mit uns reden. Und doch tust du es manchmal, damit jemand nicht ewig verloren geht. Herr Jesus, du rufst uns heute in deiner Liebe, in deiner Barmherzigkeit und willst uns gewinnen. Und wir, Herr, dürfen einfach Ja sagen zu deinem Wort, zu deinem Ruf, dort, wo wir jetzt sind, wo wir jetzt stehen. und wir dürfen dir signalisieren und dir ein Ja sagen und uns zu dir bekennen. Und Herr Jesus, du hast gesagt, wer sich bekennt zu dir hin, den willst du bekennen vor deinem himmlischen Vater. Du willst ihm ewiges Leben schenken. Herr, nun sieh du unsere Entscheidung an, jetzt in diesem Augenblick. Wer bekennt sich jetzt zu diesem Jesus, der möge seine Hand heben, jetzt wo er steht. Tu es jetzt, hebe dort deine Hand und signalisiere, ich bekenne mich zu diesem Jesus, ich komme zu ihm an diesem Morgen. Tu es jetzt, wo du stehst. Danke, der Herr segne dich. Wer schließt sich an? Jetzt ruft der Jesus dich in seiner Liebe. Er möchte dich retten. Danke, der Herr segne dich. Wunderbar. Schließt sich noch jemand an? Jetzt ist die Stunde, wo der Herr dich persönlich anspricht und dich rufen möchte und dir ewiges Leben schenken möchte. Sage jetzt ja, komme zu ihm. Lass den Ruf nicht vorbeigehen. Wer kommt noch dazu? Lieber Jesus, wir möchten dir herzlich Dank sagen, dass dein Ruf auch heute noch gilt. Ich möchte dir danken, Herr Jesus, dass du rettest, auf so einfache Weise, dass du uns rufst und dass wir Ja sagen. Danke, Herr, dass du es uns so leicht machst. Die Last der Sünde hast du getragen. Alles, was nötig war, um den Himmel aufzuschließen, ich möchte dafür danken. Und jetzt kann jeder kommen. Gepriesen sei dein Name, du unser Herr und Gott. Amen.